Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air.
Ich sehe mein Elsa-Haus. Meine Mutter sitzt im Hinterhof und plaudert mit ihren Kühen. Ich kann sie doch nicht sehen. Sie lebt nicht mehr. Athanasi wollte mit meiner Mutter fliehen. Sie hat es abgelehnt. Sie wollte nicht fliehen. Ich höre ihre Stimme sagen: Wer kann es wagen? Ich sehe sie. Sie hat sogar unsere andere Verwandte zu sich geholt. So viel Vertrauen hatte sie in das Dorf. Sie hat sich geirrt. Segimonio hat es gewagt, meine Liebste zu ermorden. Wie? Mit einer Axt. Wann? Ende Mai.
Fragment eines Gedichts von Eugenie Musaidire, die von Deutschland aus miterlebte, wie im Mai 1994 ihre Mutter, ihr Bruder und ihre ganze Familie in Ruanda ermordet wurde. Wie behandelt die Welt ihre Tragödien? Wie gehen wir mit dem Leid der anderen um? Was tun unsere Regierungen in unserem Namen?
Genozid. Die planmäßige und systematische Vernichtung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe oder ihre Zerstörung, bis die Gruppe aufhört, als Gruppe zu existieren. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Toten, sondern die Absicht, die Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.
Im Jahr 1948, nach dem Trauma des Holocaust, definierten die Vereinten Nationen erstmals den Begriff Genozid als juristische Kategorie, als Instrument des internationalen Strafrechts, um das Verbrechen des Völkermordes zu verhindern und juristisch aburteilen zu können. Die völkerrechtliche Definition, die am 9. Dezember 1948 von der Generalversammlung der UN in Resolution 260 beschlossen wurde, hatte nur geringe praktische Auswirkungen und hat die Völkermorde der letzten 60 Jahre nicht verhindert. Die jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Interessen der Unterzeichnerstaaten haben immer wieder verhindert, dass die Resolution von 1948 angewandt wurde.
Erst im Dezember 1998, 50 Jahre später, kam es zur ersten Verurteilung auf Grundlage der Genozidkonvention durch den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda.
Gehen wir zurück in das Jahr 1994. Die Welt war schockiert von den Massakern in Ex-Jugoslawien, von den ethnisch aufgeheizten Kriegen und Konflikten in Europa, als die ersten entsetzlichen Nachrichten aus einem Land eintrafen, von dem wir kaum je gehört hatten. Ruanda, ein kleines Land im Zentrum Afrikas. Bis zum Ersten Weltkrieg für eine kurze Zeit deutsche Kolonie, dann Belgien zugeschlagen. Seit 1962 unabhängig. Ein extrem armes Land.
In 100 Tagen wurden in Ruanda im Jahr 1994 bis zu 1 Million Menschen ermordet.
Das war vor 19 Jahren. Das Trauma der Opfer, die wie durch ein Wunder den Völkermord überlebten, bleibt für immer.
La búsqueda de verdad y justicia alivia, pero el trauma de las víctimas, de los sobrevivientes, no se cura con la memoria, menos aún por el olvido o el silencio. El trauma es para siempre. Die Suche nach der Wahrheit und nach Gerechtigkeit schafft Erleichterung. Aber das Trauma der Opfer, der Überlebenden, heilt nicht durch die Erinnerung, weniger noch durch Vergessen oder Schweigen. Das Trauma bleibt.
Wie darüber nicht den Verstand verlieren, den Mut oder den Glauben an Menschlichkeit. Esther Muyabayo hat den Völkermord in ihrer Heimat Ruanda miterlebt. Sie und ihre drei kleinen Töchter überlebten. Esther kann nicht sagen, wann das geschah, aber es kam ein Moment, in dem sie sich selbst sagte: Esther, wenn du überleben willst, musst du ins Auge fassen, was dir geblieben ist und nicht, was du verloren hast. Seither hat sie zwei Bücher veröffentlicht: Ein Leben mehr, wie ich der Hölle Ruandas entkam, und Auf der Suche nach Stephanie, Ruanda zwischen Versöhnung und Verweigerung. Stephanie war ihre Schwester. Sie hat die Wunden der Macheten nicht überlebt. Die ganze Familie Esthers wurde ausgelöscht. Ihr Mann, ihre Eltern und 300 Verwandte. Das Trauma bleibt. Esther arbeitet ununterbrochen. Sie hält Vorträge, fährt auf Konferenzen, ist Mitglied und Gründerin von AVEGA, der Organisation der Witwen des Völkermordes, der verwaisten Mütter. Esther legt Zeugnis ab und klagt die Welt und die UNO an, bis heute. Versuchen wir, Erklärungen für das Unsagbare zu finden. Versuchen wir zu verstehen. Warum?
Unsere Vorstellungskraft reicht nicht aus, um das Ausmaß des Schreckens des Völkermordes an den Tutsi im Jahr 1994 in Ruanda zu begreifen.
In weniger als 3 Monaten zwischen April, Mai und Juni 1994 wurden zwischen 800.000 bis zu 1 Million Menschen in Ruanda ermordet. Männer, Frauen und Kinder. Fast alle Angehörige der Tutsi, alle Bürger der Republik Ruanda, wie auch ihre Mörder, die Hutu. Sie konnten nirgendwohin fliehen und niemand kam ihnen zu Hilfe.
Hören wir das Zeugnis von Esther Moyawayo, Überlebende.
Was hast du in Erinnerung von diesen Tagen, diesen grausamen Monaten? Für uns sehr schwer zu verstehen.
Ja, ja.
Die Dimension.
Aber ich denke, für uns auch manchmal, es ist so groß, es ist so grausam, es ist so viel, dass manchmal du denkst, ist das ein Traum? Aber du weißt, dass es ist keine Traum. Es ist keine Traum, weil die Leerness ist da. Ich sehe das fast meine ganze Familie. Sie sind nicht mehr da. Sie sind alle ermordet in die April, Mai und Juni. Ja, meine Mann, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Schwiegermutter, meine Schwiegervater, alle meine Schwiegerinnen. So, wann nachher, wann du hast überlebt, aber du auch, ich auch, die ganze Zeit, ich habe nur gewartet, weil die Täter, wann sie haben meinen Mann mitgenommen, das war Ende April, sie haben meinen Mann und alle anderen Männer mitgenommen und draußen, sie sind draußen getötet, nicht wo wir waren versteckt, aber sie haben gesagt, bis morgen, wir kommen morgen für euch. Und wir haben gewartet, weil wir haben keine Möglichkeit. Das war echt, du könntest nicht irgendwo gehen, weil überall auf allen Straßen, es war immer Barrikade und es war Kontrolle. Das war ein einfach Genozid zu machen. Es war Kontrolle von Ausweis. Und in unserem Ausweis, es war geschrieben, ob man ist Tutsi oder Hutu. Du bist Tutsi, du bist tot. Du bist Hutu, du kannst weitergehen. So für uns, wir könnten nicht irgendwo gehen. Wir sind da geblieben. Ja, mein Mann war Lehrer in einer Schule, in einem Gymnasium. Und wann es hat dann gefangen, wir haben gedacht, vielleicht in die Internate, in die Schlafsäle von die Schülerin, weil es war Holiday, es war Schulferien. Ja. So, es war leer, so, wir sind da gegangen und wir haben gedacht, da wir können verstecken und da, es ist eine Schule, es ist eine katholische Schule. Und man hat gedacht, wie früher, weil früher es war auch Massaker, es war auch Ermordung. Aber nicht diese Ebene, nicht diese Dimensionen. Früher im 73 oder 63, 59, jedes Mal, dass man hat geschafft, eine Kirche zu erreichen.
Pogroms.
Echt systematisch Pogroms. Aber jedes Mal eine Ebene hoher. Mhm. Wie eine, wie heißt das? Repetition. Ja, exakt.
Wie eine Probe.
Eine Test. Weil wann sie haben das gemacht, niemand hat gar nichts gesagt. Schweigen. Okay, denn nächstes Mal, sie machen ein bisschen hochen. Noch schweigen. Und dieses Mal, 94, dieser Genozid war total, fast total. Sie haben dieses Mal alle Mittel benutzt. Sie haben die Radio, das war furchtbar. Die Radio hat die ganze Zeit so gesagt, wie ist die Arbeit? Töten war arbeiten. Es war nicht töten, es war arbeiten. Wie geht die Arbeit? Und du und euch da in diesem Viertel, sie arbeiten nicht gut. Es ist nicht genug. Die Hölle ist noch nicht voll. So, sei nicht so lazy, so faul. Also Dinge, aber auch die Jahre bevor, die ganze Propaganda, wie es ist hochgekommen. Und manchmal, es war so groß, dass man hat gedacht, es kann nicht. Es war zum Beispiel eine sehr bekannte Musikale, eine Mann, die hat immer schön Lied gemacht. Und dieses Mal, er hat eine gemacht, die heißt und das sagt literarische, lass uns sie, diese Leute, vernichten. Aber es war mit einem so schönen Rhythmus und schönen Musik. Und man hat geklappt. Und auch uns zu vernichten, wir haben das immer im Ohr und hast du, ohne zu wissen, wie eine Hit, das gesungen. So, diese Banalisierung. Und auch mit der Propaganda, dass die Tutsi sind Ausländer, mhm. Sie sind nicht von hier, sie sind von Äthiopien irgendwo, sie sind gefährlich, sie nehmen alle Jobs, sie nehmen alle Macht und das war falsch. Mama. Wer hat gesagt, stopp, das ist falsch, niemand. Und denn ich denke, das Schlimmste ist, dass, wann es hat passiert, warum wir sind nicht weggegangen, warum wir sind nicht geflohen, bevor, weil die UNO war da. Und das ist, wo man geht so Wut, ich habe so viel Wut, weil hätten wir nicht in die UNO geglaubt, vielleicht hätten wir geschafft, nach Burundi oder irgendwo zu gehen. Weil es war klar, dass etwas
Bangkok in der vorbereitet ist.
Ja, wie passiert. Aber dann, die UNO ist da gekommen, 3000 Menschen oder 2500. Und wir haben gedacht, okay, die UNO ist da, die Welt wissen, weiß, es kann nicht passieren. Aber wann? Es hat angefangen, die ersten Tage. Und die 10 Belgier sind ermordet, denn die UNO hat entschieden, wir gehen weg. Und die Soldaten, sie waren da, die Leute zu schützen. Sie waren nicht da, zu schützen selber. Die Soldaten wissen, dass sie kommen. Etwas, alles kann passieren mit einem Soldaten, wenn du gehst zum Krieg. Aber wann es hat passiert, sie haben entschieden, weg. Und die Kommandant, die Generäle, die Kanadier, General Roméo Dallaire, er ist fast verrückt geworden. Und nach dem Genozid, er ist echt total kaputt geworden. Er muss noch Therapie machen und alles. Weil er hat gesagt, ich bin hier, um die Leute zu schützen. Ich frage die UNO in New York, bitte hilf mir, bitte gib mir mehr eine bessere Mandat, weil er hat Männer und Waffen, aber auch die Mandate, die Leute zu schützen, weil sie haben die Mandate zu gar nichts machen. Oh, yeah, yeah. Kriminelle.
Kriminelle.
Nee, es war Kriminelle. Es war Kriminelle.
Der kanadische General Roméo Dallaire leitete seit 1993 die UN-Truppen in Ruanda. Mehr als 2500 Blauhelme. Aber seine Mission verwandelte sich in einen Albtraum. Ein Albtraum mit Tausenden von Toten. Mit dem Mandat der UNO sollte er garantieren, dass der kürzlich zwischen den beiden Konfliktparteien, den Tutsi und den Hutu, unterzeichnete Friedensvertrag verwirklicht wurde, dass eine Übergangsregierung gebildet und Wahlen abgehalten wurden. Stattdessen wurde er Zeuge des größten Massakers des vergangenen Jahrhunderts nach dem Holocaust der Nazis, vor knapp 19 Jahren. Der General, der die UN-Mission in Ruanda befehligte, sah Tote in ungeheuerlicher Anzahl. Er wusste, dass zwischen 800.000 und 1 Million Tutsi massakriert wurden, ohne eingreifen zu können. Er wusste, dass 3 Millionen Flüchtlinge und Verwundete über die Straßen und Wege des Landes vagabundierten, während die Leichen in den Flüssen und im Viktoriasee schwammen. Und er hatte es kommen sehen. Verzweifelt hatte er seine Vorgesetzten um ein Mandat zum Eingreifen gebeten, immer wieder ohne Reaktion.
Ich habe die Vorbereitung für den Genozid gesehen. Ich habe Faxe an die Vereinten Nationen nach New York geschickt. Ich habe dort angerufen und gesagt, ein Genozid, kommt, helft mir, gebt mir ein anderes Mandat, denn mein jetziges Mandat ist sinnlos.
Die UN-Truppen durften nicht eingreifen, durften nicht schießen. Je serai la main du diable, Handschlag mit dem Teufel, die Mitschuld der Weltgemeinschaft am Völkermord in Ruanda, ist der Titel des Buchs, das der kanadische General 10 Jahre später schrieb. In diesen 10 Jahren hatte General Roméo Dallaire 5 Selbstmordversuche begangen. Wie Esther Muyawayo sagte, der General, der Befehlshaber der Blauhelme, der nicht schützen konnte, wurde fast verrückt darüber.
Das heißt, ihr habt geglaubt auch im Land, dass sie da, dass die UNO da, die Menschen haben geglaubt, sie sind da und zu schützen.
Ja. Und es gibt auch, terrifik Dinge. Es gibt eine Schule, wo die UNO war. So die Leute waren, es hat angefangen, du versuchst eine Kirche zu erreichen oder einen Ort, wo die UNO ist, dann denkst du, da bin ich
geschützt.
In die Kirche, das war kein Schutz, nicht mehr, ja, weil die Propaganda hat gesagt, auch Gott ist weg und Gott hat die Tutsi gegeben. So, das war klar, dass man muss nicht mehr Angst von Gott oder Angst von heiliger Ort. Es gibt keinen heiliger Ort mehr. So, diese Propaganda hat alle Werte kaputt gemacht, zuerst. Diese Leute sind keine Mensch, aber auch, wenn sie wären Mensch, Kirche ist kein heiliger, Gott ist weg, man kann alles machen. Es gibt ein Lied, ein Christenlied, wo wir singen, dass alles, das ist in dieser Welt, gehört zu Gott. Und sie haben ihm überall, wo die Worte Gott war, sie haben Hutu gesungen. Sie sind jetzt Allmächtigen. Ja, sie haben die. Es war verrückt.
Aber die Täter waren Soldaten, waren die Leute von der Bevölkerung, normale.
Ja, sie waren normale Leute, unsere Nachbarn, unsere Schulkameraden, unsere Lehrer, Kollegen. Aber die Regierung, die Gehirne von diesen Genoziden, sie waren Leute, die sind mit Universität, mit Doktorat, mit dieser Hassradio. Der Mann, der hat das echt gegründet und die regiert. Er war eine sehr hoch. Mit einem Doktorat in was und hat Kommunikation, Technologie studiert. Ja, so, sie haben so gemacht, dass in the end, endlich, fast alle Hutu sind kriminell, haben etwas gemacht. Du hast entweder mit deiner Machete oder du hast die Leute wie im Jagd, du hast gesucht, wo sie sind, die Kinder und die Mutter, sie haben gejagt, wo sind die Tutsi versteckt, die Männer haben getötet.
Im Juli 1993 hatten die Ideologen des Genozids das Radio de Mille Collines, das Radio der 1000 Hügel, gegründet. Ruanda wird auch das Land der 1000 Hügel genannt. Das Radio war ein Kanal der Propaganda gegen die Tutsi, um sie zu diffamieren und den Hass auf sie zu schüren. Ein wichtiges Propagandainstrument in einem Land mit einer Analphabetenrate von 40%. Ab April 1994 dient es offen dazu, zum Mord an den Tutsi aufzurufen, zur Jagd auf Männer, Frauen und Kinder der Tutsi. Radio Milkolin gab das Startsignal. Es putschte die Menschen auf, trieb sie immer weiter an, brachte das ekstatische Morden zu Wege, die Massen von jungen Hutu, die mit Macheten auf ihre Nachbarn losgingen.
Und dennoch, was so spontan aussah wie eine Eruption der Massen, war von langer Hand geplant. Mit kühlem Kopf, mit Zeitplan und mit Zielen.
Es scheint unfassbar, geleitet von einem Kommunikationswissenschaftler. Wir denken an Goebbels und den Volksempfänger, den Propagandaapparat der Nazis.
Es war ein angekündigtes Massaker. Das zeigen alle Indizien. Ab Februar 1993 wurden Zehntausende junger Hutu rekrutiert und im Umgang mit Gewehren und Macheten trainiert, in Lagern, die man von der Straße aus sehen konnte. Wie konnten die belgischen und französischen Militärs vor Ort diese Mobilisierung ignorieren, die ihre Regierungen über die kleinsten Truppenbewegungen informierten? Radio Milkolin. Kredite der Weltbank wurden über die Banque Crédit Lyonnais umgeleitet zum Kauf von Feuerwaffen, Macheten und Hacken. Es sollte nicht ein einziger Zeuge überleben. Bis Januar 1994 war die gesamte Tutsi-Bevölkerung registriert worden. In jedem Ausweis stand es eingetragen. Tutsi oder Hutu.
Es war Kontrolle von Ausweis. Und in unserem Ausweis, es war geschrieben, ob man ist Tutsi oder Hutu. So, es war echt einfach an die Barrikade. Du bist Tutsi, du bist tot. Du bist Hutu, du kannst weitergehen.
Es gibt Dokumente, die beweisen, dass die UNO im Januar 1994 im Besitz von glaubwürdigen Informationen über Trainingscamps der Interahamwe war, wie sich die Kämpfer der Hutu nannten, auf Deutsch, die gemeinsam töten. Sie hatte bereits Beweise für die geheimen Waffen- und Munitionslager der Verschwörer. Die UNO war bereits gewarnt worden, dass die belgischen Blauhelme in Gefahr waren. Vorgesetzte Militärs hatten Briefe an General Romeo Dallaire geschickt, in denen sie auf einen machiavellihaften Plan hinwiesen. Die Attentate hatten sich vervielfacht. Aber die Bitten um Verstärkung und die Freigabe der Waffen wurden nicht gehört.
Am 6. April 1994 markierte der Anschlag auf das Flugzeug des Präsidenten Juvenal Habyarimana den Start des Genozids. In den Tagen davor hatten die Hutu-Ideologen des Genozids ihre Leute losgeschickt, um Hutu-Persönlichkeiten, die als gemäßigt bekannt waren, umzubringen. Der Anschlag auf den Präsidenten war der Auslöser. Die Jagd und der Völkermord hatten begonnen.